Ja, hallo, ihr Lieben. Einige kennen mich. Kennst du mich noch? Ja, kannst dich noch erinnern? Okay. Du hast aber noch einen großen Bruder, ne? Ja, genau. Ja, viele kennen mich nicht. Ich weiß es gar nicht, wie lange es her ist, dass ich hier war. 9 Jahre, irgendwie sowas muss es sein. Also ich habe 5 Jahre im Norden gewohnt, in der Nähe von Bremen, und bin jetzt seit 3 Jahren ungefähr wieder da. Also muss es doch irgendwie 9 Jahre sein. Ja, das Bild eurer Gemeinde hat sich ein bisschen verändert. Der ein oder andere ist nicht mehr da oder ist nicht da oder ist weggezogen oder was immer da passiert ist. Ich habe dieses Jahr mit meiner Tochter in Südfrankreich Urlaub gemacht und es hat sich die Gelegenheit geboten, dass wir Anja getroffen haben, Toba. Und ja, sie hat von ihren Eltern erzählt, also von ihrem Vater und auch von ihrer Mutter. Und ja, hat mir sehr, sehr leid getan, weil ich habe sie wirklich sehr geschätzt. Ja, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Wir haben uns 2 Tage da unten in der Camargue getroffen und das war richtig schön. Was da doof war, da gab es ja unheimlich viele Stechmücken. Also wir sahen ziemlich aus wie ein Streuselkuchen nach den 2 Tagen und wir haben uns dann gefreut, als es dann wieder weiterging und ja, wir die Tiere zurücklassen konnten. Ja, ich freue mich sehr. Arthur heißt euer Prediger, glaube ich, ne? Genau, Arthur hat sich gemeldet und hat irgendwann geschrieben, hat gesagt, also die Gemeinde Mönchengladbach und die Gemeinde Grevenbroich, die haben jetzt schon mehrfach gefragt, ob du nicht mal Lust hast, bei denen zu predigen. Dann habe ich gedacht, ja klar, warum nicht, kein Problem. Dann hat es immer noch ein bisschen gedauert, bis wir dann einen Termin gefunden haben. Also ich habe mich mindestens genauso gefreut, euch hier wiederzusehen. Ja, ich finde es immer schön, wenn Lektion und Predigt zusammenpassen, wenn das so quasi ein Thema ist. Und das ist zufällig heute wirklich so der Fall. Also ich habe das gar nicht so geplant. Bei mir ist das eigentlich immer so, dass ich dann so donnerstags dann so bete und sage, so, du könntest mir jetzt so ganz langsam mal sagen, welche Predigt ich am Sabbat halten soll. Ich würde mich dann doch gerne so ein bisschen vorbereiten. Und dann kriegt man immer so irgendeine Idee. Und das ist auch schon gewesen, dass sabbats morgens unter der Dusche dann auf einmal so, nee, du sagst heute die Predigt. Oh, ich mag die Predigt nicht. Doch, die Predigt ist heute dran. Und dann habe ich die damals in Bremerhaven gehalten. Und dann ist ein junges Mädchen zu mir gekommen und hat gesagt, mein Papa hat gesagt, ich muss heute unbedingt mitkommen, weil der Prediger so anders predigt als alle anderen. Und sagt so, wow, wann kommst du wieder? Ich so, okay. Aber hat dir die Predigt gefallen? Ja, die hat mich voll angesprochen. Und du denkst so, okay, ich habe wieder auf dich gehört und alles ist richtig gelaufen. Ich habe hier kein Netz. Also brauche ich irgendjemanden, Rebecca, du hast eben schon so laut und deutlich vorgelesen. Ich brauche also irgendjemanden, der den Bibeltext vorliest aus der Bibel. Da hat man wieder das Problem, ne, wenn die Bibel elektronisch ist und nicht mehr aus Papier und nicht mehr Papier ist. Also, ich bräuchte Markus, 2. Kapitel, ohne Stress, ganz entspannt. Der ist noch nicht so weit, ist noch nicht so weit. Wir suchen noch. Markus und das 2. Kapitel. Habt ihr? Und da die 1. 12 Verse, also von 1 bis 12. Ist eine Geschichte, die wir alle kennen. Wir hören nichts Neues.
Brauchst du ein Mikro? Nee, ich glaube, ich kann noch genug lesen.
Ist okay?
Oder?
Ja.
Hört ihr sie? Okay. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihn das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, »Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt.
Super, danke. Also keine neue Geschichte. Kennen wir schon die Geschichte. Was ich heute Morgen mal machen möchte, also diese Geschichte hat 5 Positionen. Da ist einmal die Position Jesus. Da ist einmal die Position Menschenmenge. Wir haben einmal die Freunde des Gelähmten und den Gelähmten selber. Und wer macht am Ende auch immer noch mit? Die Schriftgelehrten. Also diese 5 Positionen haben wir und die wollen wir mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir fangen mal mit Jesus an. Wir haben es heute Morgen in der Lektion gehört, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und jetzt auf einmal heißt es, er ist in Kapernaum, er ist wieder zu Hause. Das heißt aber nicht, dass Nazareth in der Zwischenzeit umgenannt wurde in Kapernaum, sondern Jesus hat einfach nur seinen Lebensmittelpunkt, schon vor dieser Geschichte, hat Jesus seinen Lebensmittelpunkt von Nazareth nach Kapernaum verlegt und deswegen lebt er eben in Kapernaum und er ist im Hause von Simon Petrus zu Gast. Also Simon Petrus hat dort auch ein Haus. Wenn ihr heute Nachmittag mal die Bibel aufschlagt und das Kapitel davor lest, also das erste Kapitel aus Markus, dann steht da, dass Jesus ganz viele Menschen geheilt hat. Also alle haben gehört, er ist bei Simon Petrus im Haus und alle haben ihre Kranken gebracht und Jesus hat ganz viele Kranke geheilt. Am nächsten Morgen suchen die Jünger Jesus und Jesus ist nicht da. Und die sagen, wo ist er denn hin? Und sie fangen an, ihn zu suchen und sie finden ihn außerhalb der Stadt beim Beten. Und dann sagen die Jünger, als Jesus fertig ist mit dem Beten, so Jesus, du musst jetzt wieder mitkommen, weil die haben schon wieder ganz viele Kranke gebracht. Und was sagt Jesus? Hey, bleib mal cool. Heute machen wir mal was anderes. Gestern war Heilen dran, heute ist Predigen dran. Merkt ihr was? Ich komme einen Tag zu spät und werde nicht geheilt. Wäre ich am Tag davor da gewesen, dann wäre ich geheilt worden. Aber heute werde ich nicht geheilt. Merkt ihr was? Das haben wir heute auch noch. Auch heute ist es noch so, dass man sagt, wie du bist nicht gesund geworden, dann hast du nicht genug gebetet. Wie du bist nicht gesund geworden, dann hast du nicht genug geglaubt. Das ist einfach so, dass man sagt, Jesus hat einen ganz anderen Auftrag gehabt hier auf der Erde. Wie war der Auftrag? Es war nicht der Auftrag, alle gesund zu machen. Wenn ich zum Vater zurückgehe, dann gibt es keine Kranken mehr. Das war nicht der Auftrag. Der Auftrag war, und das können wir lesen, da steht, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Das heißt also, Jesus ist gekommen, um für uns hier zu sterben. Und das Gesundmachen, das war so ein schönes Nebenbei, aber das war nicht der Hauptgrund. Ich stelle mir immer vor, wie, also nicht immer, aber ich komme immer wieder mal so in diesen Gedanken hinein, so gerade beim Bibelstudium, dass ich sage, wenn Jesus heute leben würde, was wäre anders? Was wäre genau gleich? Und was genau gleich wäre, wäre, dass er immer noch sagt, ich versuche zu retten, was verloren ist, aber ich mache nicht alle gesund. Ja, also vielleicht ist uns das eine ganz kleine Hilfe. Um das Ganze vielleicht noch mal so ein klein bisschen zu unterstützen, da gibt es ein Wunder Jesu. Und zwar geht er zum Teich Bethesda. Der Teich Bethesda, das sind 5 große Hallen, in denen in der Mitte ein großes Wasserbecken ist. 5 Hallen, wo die Kranken und die Verletzten und die Pflegebedürftigen, die da auf ihren Matten liegen. 5 große Hallen. Selbst wenn wir eure Gemeinde nehmen würden und wir würden hier die Stühle rausräumen, dann könnten wir hier so 20, 25 könnten wir hier hinstellen, so Feldbetten. So, und wenn das jetzt 5 große Hallen sind, keine Ahnung, wie viele Menschen da waren. Und als Jesus da war, sind alle gesund geworden. Nein. Einer. Einer ist gesund geworden. 38 Jahre hat er da gelegen, der ist gesund geworden. Alle anderen sind an dem Tag krank geblieben. Ich will nicht sagen, dass Jesus unfair ist, das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber, weil der Gedanke könnte ja so ein ganz klein bisschen aufkommen. Hey, heute habe ich irgendwie die falsche Karte gezogen. Ich habe nicht die Königskarte gezogen, habe die falsche Karte gezogen, ich bleibe heute krank. Sondern das ist eben halt ganz wichtig, dass wir hier an der Stelle sagen, also grundsätzlich ist es so, dass Jesus nicht alle gesund macht. Das ist schon zu seinen Erdzeiten so gewesen, als er hier auf der Erde gelebt hat. Und das ist nach wie vor weiterhin so. Aber Jesus hat gesagt, ich lasse 99 Schafe alleine, um ein einzelnes verlorenes Schaf zu retten. Also sehen wir hier, er gibt für seinen Auftrag wirklich alles. Er rennt jedem einzelnen Schaf hinterher. Und ja, ich denke, dass wir das einfach nur annehmen können, was Jesus für die Menschheit gemacht hat. Er ist für uns alle gestorben. Er ist nicht für Einzelne gestorben, sondern er ist wirklich für alle gestorben und er liebt jeden. Und es liegt nur an uns, dieses Opfer von Jesus anzunehmen. Der nächste Punkt ist die Menschenmenge. Das ist so ein ganz interessanter Punkt, weil die kamen nicht ins Haus, weil die Hütte rappelvoll war. Wer von euch war schon mal im Fußballstadion? Auch schon. Okay, war neulich erst wieder. Ich habe Anfang Juni Geburtstag gehabt und meine Tochter wusste mir nichts anderes zu schenken als, ach, dann schenke ich ihm eine Eintrittskarte ins Fußballstadion. Ja, wo gehen wir denn hin? Also, wir sind ja beide Fans von Mönchengladbach. Also haben wir dann gesagt, wo gehen wir hin? Wann gehen wir da hin? Dann habe ich gesagt, weißt du was, der Spielplan ist noch nicht raus. Wir gehen zu dem ersten Sonntagsspiel, was stattfindet. Okay, und das ist dann letzte Woche, also nicht jetzt Sonntag, den Sonntag davor, also morgen vor 2 Wochen, gegen Mainz haben sie gespielt. Und da waren 54.000 im Stadion. 54.000. Und wenn die dann sagen, ja, oder Tor, oder da kriegt man aber ganz schön Gänsehaut. Also da denkt man so, boah, wie laut können 54.000 sein? Das ist schon krass. Das macht Spaß. Guck mal, jetzt sind hier noch ein paar Plätze frei. Wie toll wäre das, wenn alle Plätze voll wären und der Gang in der Mitte, der ist viel zu breit, da stellen wir noch eine Stuhlreihe hin, dann kommen noch mehr rein. Das wäre doch toll, oder? Oder wir machen die Tür auf und draußen sitzen auch noch welche. Oder wir machen die Fenster auf und da sitzen noch mehr. Das wäre doch toll, so einen Gottesdienst zu machen. Ich kann mich daran erinnern, 1996, glaube ich, ist es gewesen, da war die Generalkonferenz in Utrecht und da sind alle möglichen Deutschen auch nach Holland gefahren und haben an diesem Sabbat bei dem Gottesdienst mitgemacht. Das war so schön, das war so toll, werde das nie vergessen. Ich weiß nicht, wir waren da 4.000, 5.000, irgendwie sowas in diesem Kongresszentrum. War ein super, super schöner Ding. Und hier auch, hier ist das Haus so brechend voll und das ist doch toll und das ist schön und alle stehen dicht an dicht gedrängt und Corona ist überhaupt kein Thema. Und wow! Aber da ist jemand, der zu Jesus möchte und der wird von der Menschenmenge abgehalten, zu Jesus zu kommen. Die Menschenmenge auf einmal nicht als wow, sondern als buh. Die Menschenmenge hält auf einmal von Jesus fern, die schirmt Jesus quasi ab. Und da müssen wir auch mal nachfragen, sind wir vielleicht auch so als Gemeinde, dass wir vielleicht im Weg stehen, auf dem Weg zu Jesus? Sind wir einladend? Holen wir den anderen dazu. Auch hier gibt es wieder ein super passendes Beispiel. Der kleine Zachäus möchte zu Jesus. Und die Straßen sind so voll, dass er ihn nicht sehen kann. Also klettert er auf den Baum. Und genau unter dem Baum bleibt Jesus an der Stelle stehen und sagt, komm mal runter. Das heißt also, hier ist auch die Menschenmenge so ein bisschen störend, dass dieser kleine Zwerg, der kann ihn nicht sehen und der kommt da nicht hin. Und ich muss aber unbedingt Kontakt zu Jesus haben. Das heißt also, hier an der Stelle ist es wirklich so, dass wir sagen, wie einladend sind wir? Wie weit öffnen wir unsere Türen? Wie weit öffnen wir unsere Herzen für andere? Und andere fühlen sich durch uns eingeladen, andere fühlen sich durch uns willkommen. Und dann stehen die da so in dem Haus und auf einmal rieselt es. Also wenn ich mir jetzt hier vorstelle, dass da auf einmal Stimmen auf dem Dach sind und wir haben auf einmal das Gefühl, so an den Dachpfannen passiert was, und wenn wir dann auf einmal das Gefühl haben, wow, oder wir sehen es, auf einmal werden die Holzbretter da weggerissen. Und dann das Merkwürdige, und dann ist auf einmal Platz für die Trage vor Jesus. Auf einmal ist genug Platz, dass der da runtergelassen werden kann. Das heißt also, jeder hat irgendwie zwei Schritte zurückgemacht und dann ist auf einmal Platz da. Also es ist schon so, dass der Hilfesuchende zu Jesus kann. Nur der Zugang direkt war versperrt. Und da die Frage, bin ich vielleicht Menschenmenge, die von Jesus fernhält? Ja, der nächste Punkt, die Freunde des Gelähmten. Und zwar wissen wir jetzt hier an der Stelle leider überhaupt nicht, wer die treibende Kraft ist, dass der Gelähmte zu Jesus kommt. Weil das könnte ja zum Beispiel, könnten das ja die Freunde sein. Dass die Freunde sagen, Jesus ist in der Stadt und Jesus macht Kranke gesund. Also müssen wir unseren Freund zu Jesus bringen, damit unser Freund gesund wird. Und sie gehen hin und sie sagen, komm Freund, komm mit. Und was sagt der? Ach, haut ab, lasst mich in Ruhe. Mich, euren Krüppel, lasst mich hier liegen. Und ach, ich habe einfach nur meine Matte und alles ist gut. Hier wird nichts verändert. Doch, komm, du musst mit zu Jesus kommen. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich will hier einfach nur liegen. Kommt euch das bekannt vor? Ist das so an den Haaren herbeigezogen? Ich möchte mal wieder so ein bisschen persönlich werden. Wer von euren Freunden weiß gerade, wo ihr jetzt seid? Wer von euren Arbeitskollegen weiß, wo ihr jetzt gerade seid? Keiner. Ich habe keinen Arbeitskollegen, ich bin mein eigener Chef, das ist cool, ne? Aber meine Sekretärin weiß, wo ich bin. Und die weiß auch, samstags keine Anrufe. Jeden Tag Anrufe, samstag keine Anrufe. Warum? Hey, das ist Samstag. Lass mich in Ruhe. Nee, gar nicht, sondern nee, da bin ich im Gottesdienst, da kannst du mich eh nicht erreichen. Ja, das heißt also einfach den Leuten sagen, ich habe so ein schönes Erlebnis mal gehabt, dass ich sage, ich werde es definitiv jedem erzählen, wo ich am Samstag bin. Und zwar habe ich einen Fahrschüler, also mein Auto ist bunt beklebt, ist ja, kennt ihr ja so, ist ja bei Fahrschulen so üblich, und ein Fahrschüler sagt zu mir, sag mal Holger, wieso steht am Samstagmorgen dein Auto immer da unten an der Hauptstraße? Ich kann ja viel erzählen, ne? Schwimmbad ist um die Ecke, da ich sage, ja, ich gehe da samstags morgens immer schwimmen, weißt du, haha, man muss ja gesund bleiben, ne? Könnte ich machen. Oder ich könnte sagen, auf der anderen Seite ist ein Wald, ja, ich habe einen Hund, weißt du, ich gehe da samstags morgens immer mit dem Hund spazieren. Aber ich habe gesagt, nee, das ist ja gelogen. Also ich sage die Wahrheit. Seitdem, weißt du, da vorne, da, das Weiße Haus, das ist unsere Gemeinde und da bin ich zum Gottesdienst. Ein Strahlen in seinem Gesicht sagt, dann bist du jemand, der mir eine Bibel besorgen kann? Ja. Am nächsten Sabbat in die Gemeinde gegangen, wir haben da irgendwo die Missionsbibel, wo sind die? Ja, da im Schrank, eine mitgenommen, ihm gegeben, in der nächsten Woche, boah, ich habe nie, also als hätte ich dem, wer weiß was, geschenkt. Hat er sich über die Bibel gefreut. Jetzt stellt euch vor, ich hätte gelogen und hätte gesagt, ich bin im Schwimmbad oder ich bin im Wald, dann hätte der keine Bibel gekriegt. Also es ist wirklich so wichtig, dass wir wirklich ganz klar sagen, das ist mein Auftrag, das ist meine Mission und das mache ich. Und wenn dann der Gelähmte dann noch sagt, nee, ich will nicht, aber ich weiß, was für dich gut ist. Ich will, dass du mitkommst. Und dann vier Mann, vier Ecken und dann schnappen die sich die Matte und dann düsen die ab. Hast du schon mal so eine Matte getragen? Nein. Nee, hast du schon mal so eine Matte getragen? Kannst du dir vorstellen, wie schwer das ist, wenn da einer drauf liegt? Also du musst die Matte tragen und du musst den Typen tragen, der da drauf liegt. Kannst du Papa tragen? Ist doch Papa, oder? Ist nicht Papa? Ist Papa. Kannst du Papa tragen? Könnt ihr beide Papa tragen? Nee, wenn wir noch zwei nehmen, aber dann schaffen wir das irgendwie, oder? Irgendwie kriegen wir das dahin. Das heißt also, einer alleine ist da vielleicht überfordert, dass man sich noch jemanden mit dazu nimmt, dass man sagt, ich kriege meinen Freund nicht bewegt. Aber mit vielen, mit anderen, mit Unterstützung kriege ich das hin. Sodass wir also wirklich sagen, wir machen die Augen auf und wir gucken. Und ganz oft ist es ja so, dass man dann sagt, ja, ich habe aber jetzt gerade keine Zeit oder oh, ich habe aber keine Lust oder oh, das ist mir wichtiger. Dass ich wirklich an der Stelle sage, mein Freund hat oberste Priorität in meinem Zeitplan, in meinem was ich, To-Do-Liste, was immer ich habe, sage ich so, jetzt muss mein Freund zu Jesus. Und dann wende ich auch alle Energie darauf, dass ich dann mich wirklich da hinbegebe und sage, ich lasse mich auch nicht entmutigen von so kleinen Zwischenfällen wie, hey, die Tür ist versperrt, weil alle davor stehen. Ja, dann suchen wir neue Wege, neue Möglichkeiten. Also es ist wirklich wichtig, dass wir das erkennen, welcher Freund braucht unsere Hilfe und welcher Freund von uns muss zu Jesus geführt werden. Ja, der Gelähmte, das ist der Nächste. Wer von euch ist schon mal umgezogen? Okay, wer von euch hat schon mal Freunde gefragt, könnt ihr mir beim Umzug helfen? Okay, wie viele Freunde habt ihr gefragt? 10. Wie viele sind gekommen? 2. Und davon hatte einer nur Vormittagszeit und der musste dann auch noch weg. Ja, kennen wir alle. Kannst du mir helfen? Ja, am Sonntag? Nein. Weil ich kann dir helfen, was hast du denn vor? Ich will umziehen. Oh, das ist anstrengend, das ist schwer. Frag mal den. Ich kann da nicht. Aber du weißt doch nicht, gar nicht wann. Egal, ich kann da nicht. Ja, also das heißt, wir suchen uns die leichten Aufgaben auf, wir suchen uns die schönen Aufgaben auf, die schwierigen Aufgaben sind da nicht so beliebt. Und wenn wir jetzt das mal andersrum wählen, wenn wir sagen, der Gelähmte hat gehört, Jesus ist in der Stadt und er hat gehört, Jesus heilt und er sagt, ich muss da unbedingt hin und er organisiert 4 Leute, die ihn dahin tragen. Dann ist das so ungefähr wie Umzug. Könnt ihr mir beim Umzug helfen? Welche Etage wohnst du nochmal? 4. Und welche Etage ziehst du? In die 5. Und das ist im Endeffekt hier genau das Gleiche. Das heißt also, ich soll dich schleppen? Okay, wer macht den mit? Ja, die beiden machen auch mit. Dann muss ich ja viel mehr alleine tragen. Die können ja gar nicht so. Also ihr seht, welche Schwierigkeiten da sind. Und dann heißt es, ich muss zu Jesus. Da könnt ihr auch Vorbehalte bei den Freunden sein. Oh, echt jetzt zu Jesus? Ach, das ist doch nur so ein Tritratrullala. Also wie kriege ich jetzt meine Freunde dazu, dass die mich unterstützen, dass die helfen? Los Leute, wir müssen weiter. Und dann tragen die und dann schleppen die. Und die Hände rutschen und die schwitzen. Und nasse Hände können nicht so gut greifen. Und oh, das ist so anstrengend. Und dann auf einmal, ach, guck mal, siehst du, Jesus hat keine Zeit für dich. Komm, wir bringen dich wieder nach Hause. Nein, Jungs, das muss weitergehen. Kommt, sammelt Ideen. Wie kommen wir weiter? Wie komme ich zu Jesus? Und dann irgendeiner sagt, hey, wir könnten ihn aufs Dach bringen und durchs Dach ablassen. Durch das Dach? Okay. Ja, los, komm, machen wir. Und dann die schmale Treppe da hoch. Mit einem, der auf einer Matte liegt und rechts und links einer. Also, ich glaube, das war auch schon schwierig. Und dann das Dach kaputt machen. Das ist ja gar nicht unser Haus. Egal, mach kaputt. Wenn der Fahrschüler zu meinem Auto sagen würde, ach egal, ich fahre einfach, ist doch nicht mein Auto, ich fahre überall gegen, dann würde ich sagen, ja, steig mal aus, fahr mal mit dem Bus weiter. Das heißt also, die reißen, die zerstören das Haus da, die machen das Dach kaputt und lassen ihn runter. Und die geben für ihren Freund alles, weil ihr Freund sagt, ich muss zu Jesus. Ich muss dahin. Also der Gelähmte ist anscheinend in der passiven Rolle, aber er treibt seine Freunde so sehr an, dass sie so viel Aktivität in Kauf nehmen, dass sie einfach sagen, okay, komm, wir machen das. Und der nörgelt und der motzt, los Jungs, weiter. Und er motiviert und gibt, und einfach wird Kräfte freigesetzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Freunde sehen, dass ihr Freund zu Fuß nach Hause geht und seine Matte selber trägt, wie die sich gefreut haben. Was die da für ein Fass aufgemacht haben. Einfach großartig. Punkt Nummer 5. Die Schriftgelehrten. In jedem Film gibt es den Bösen, ne? In jedem Film, jeden Liebesfilm, den wir haben, da gibt es immer noch irgendwie einen Ex, der da irgendwie dazwischen funken muss. Ja, auch hier. Solange wir die Schriftgelehrten haben, gibt es immer einen, der was zu meckern hat. Haben wir aber auch so, oder? Es gibt immer was zu meckern, oder? Und wie war es heute im Gottesdienst? War schön. Und? Ja, der Prediger hatte nicht mal einen Anzug an. Der hatte nicht mal eine Krawatte um. Der ist sogar zu spät gekommen. Es gibt immer was zu meckern. Man kann immer irgendwie schimpfen und, oh, was der wieder für Lieder ausgesucht hat. Unglaublich. Ich habe das wirklich schon erlebt. Eine Gemeinde hat gesagt, kannst du wieder zur Predigt kommen? Ja, aber wir möchten, dass du ein weißes Hemd anziehst, einen schwarzen Anzug und eine schwarze Krawatte. Da habe ich gesagt, habe ich nicht. Dann haben die gesagt, okay, dann einen grauen Anzug? Habe ich auch nicht. Okay, irgendeinen Anzug? Habe ich, aber ich möchte so kommen, wie ich bin und ich möchte bei euch nichts Besonderes präsentieren und vorstellen. Ich gehe ja nicht auf eine Hochzeit. Dann wird es aber schwer mit der Predigt. Doch, ja, dann ist doch so. Wenn das der Inhalt der Predigt ist, dann ist das kein Problem. Also ihr merkt, es wird immer irgendwo was gesucht, immer irgendwo was gefunden. Definitiv wird was gefunden. Ey, da machen die das Haus kaputt für diesen Krüppel. Also ganz ehrlich, die paar Jahre hätte man den auch noch liegen lassen können, oder? Da macht man das Haus kaputt. Das heißt also, der ganze Sonntag geht dafür drauf oder der ganze nächste Tag geht dafür drauf, um das Haus wieder zu reparieren. Und wird das wieder überhaupt richtig dicht? Also meckern, meckern, meckern. Tun die auch hier, die meckern. Die haben nichts gemacht, die haben keine Hand gerührt. Aber sie haben sich das angeguckt, was da passiert ist und haben gemeckert. Sie können sich nicht für den Krüppel freuen, dass der gesund wird, dass der ein aktives Mitglied der Gemeinde wird, dass der ein aktives Mitglied der Gesellschaft wird, dass er nicht mehr auf Hilfe von anderen angewiesen ist, sondern er kann sein Leben selber in die Hand nehmen, selber meistern. Viele positive Sachen bleiben außen vor. Weil, hey, was macht Jesus denn da? Darf der das? Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen persönlich werden. Okay, Jesus sind wir nicht. In der Rolle stecken wir nicht drin. Also müssen wir den wegnehmen. Aber sind wir Menschenmenge? Sind wir Freunde? Sind wir der Gelähmte? Sind wir manchmal Schriftgelehrten? Das heißt also, wir müssen selber mal überlegen, welche von diesen vier Positionen nehmen wir ein? Welche von diesen vier Positionen sind wir? Und ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass alle vier in mir drin sind. Ich bin manchmal einladend, aber ich stehe bestimmt auch manchmal im Weg. Also ich habe das schon gehört, dass die Leute jetzt nicht zu mir, aber über andere gesagt haben, du bist Christ? Das habe ich aber anders erwartet, dass du dich da anders verhältst in der oder der Situation. Wow, da stehe ich ja auf einmal im Weg. Da werde ich auf einmal beobachtet und falsch eingeschätzt. Oder aber ich bin Freund und ich sage, kannst du bitte für mich beten? Ich brauche jetzt dringend Gebet. Kannst du bitte für mich beten? Oder ich höre von anderen, die sagen, kannst du bitte für mich beten? Und ich bin garantiert auch zwischendurch immer mal wieder Schriftgelehrter, dass ich wieder irgendwas zu meckern habe. Statt wirklich die Hände mir schmutzig zu machen, statt wirklich selber anzufassen, setze ich mich einfach nur hin und fange an zu kritisieren. Aber wir suchen es uns selber aus, wer wir sind. Und das ist eigentlich so ein bisschen so die Botschaft an euch. Such dir aus, wer du bist und such dir aus, wer du sein willst und gib dafür alles. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, wir singen jetzt erst ein Lied.